Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne.
Folge 56. Leihwand.
Was?
Ja.
Ist das wieder eins von deinen seltsamen Worten, was ich hier entziffern soll?
Ich finde das nicht seltsam. Ich finde, du hast gerade ganz Österreich beleidigt, Vanessa. Weil das ist ein ganz normales Wort natürlich. Das bedeutet großartig.
Leihwand.
Leihwand, ja.
Nee, sorry, aber Leihwand ist ein holpriger Imperativ. Also warum soll ich mir, von wem soll ich mir Wand leihen und wofür? Das ist so, nee.
Findest du das als Aufforderung? Nee, aber vielleicht kennst du das sogar oder unbewusst hast du schon mal wahrgenommen, nämlich im Song Skifahren, das ist nämlich die Zeile, Skifahren ist das Leihwandste, was man sich vorstellen kann.
Ich erinnere mich, obwohl ich sagen muss, den Song höre ich selten, wenn ich alle Sinne beisammen habe. Meistens ja. Alkohol im Spiel.
Aber jetzt weißt du es.
Ja.
Skifahren ist das Leihwandste.
Haben wir mal im Podcast die Sache mit dem Hahn erzählt? Im Skiurlaub?
Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen dafür.
Okay, vorneweg, ich werde dich die Geschichte. Nee, ich erzähle die selber am besten, weil dann kann ich sicherstellen, dass kein Blödsinn erzählt wird. Ich bin vom Land, okay, das muss man dazu wissen und man muss als zweite Info haben, dass das mein erster Skiurlaub und mein erster Kontakt zu so Abriss-Skischlager war. Und der Song heißt Saufen. Also, ja, so, und um jetzt mal den Text zu zitieren, Saufen, morgens, mittags, abends, wir wollen saufen, der Hahn muss laufen, morgens, mittags, abends, wir wollen saufen.
Ja.
Und das hat wirklich zwei Abende gebraucht, bis ich verstanden habe, dass wir nicht von Federviech reden. Und ich sah dann an der Handbewegung von Simon, dass es um Zapfhahn geht. Und da habe ich wirklich gedacht, wo kann ich mein Abitur zurückgeben? Wirklich. Ich habe echt gedacht, du kannst nicht zwei Abende brauchen, um zu raffen, dass die vom Zapfhahn. Weil ich die ganze Zeit dachte, lass doch den Hahn in Ruhe. Was soll der denn?
Der Hahn, warum muss der jetzt laufen?
Und genau das habe ich laut gesagt. Und der ganze Saal guckt mich an und denkt, ich bin behindert.
Ja, gut, ne?
Aber das ist klassisch. Ich höre ja viel andere Podcasts auch. Und es gibt einen Podcast, Endlich normale Leute, mit Till Reiners und Ariana Barbori. Und Till Reiners hat mal den Begriff geprägt, Inseln der Blödheit. Das ist, wenn du eigentlich gar nicht dumm bist, aber so einen so einen Bereich hast, was du nie hinterfragt hast, oder was immer so, wo du so einen blinden Fleck hast. Und das war halt meine Insel der Blödheit.
Aber du, das ist halt auch so dieses Ding, weshalb sich Handwerker immer noch für so überkrass halten.
Nee, sorry, aber Handwerker haben verdient, dass die sich überkrass halten, also gute Handwerker.
Ja, aber das ist ja auch so ein Inselthema.
Ja.
Und da ist ja dann immer so, für die so Sachen sind so total logisch, die halt du dir nicht selber einfach so erschließen kannst. Irgendwie so, ja, das ist jetzt die und die Wand und da verläuft die Leitung natürlich da und da.
Ja, dafür machen die eine Ausbildung.
Ja, richtig.
Deswegen kesseln die ja morgens nicht von der Holzwerkstatt weg, sondern lassen die Leute was lernen.
Ja, aber das ist ja auch der Grund, weshalb ich finde, dass die ja mal wieder so ein bisschen halblang machen könnten mit ihrem, weißt du, weil das versteht halt nicht jeder.
Gut, aber genauso kannst du andersrum argumentieren, diese ganzen studierten BWL-Hiopies, die Sachen wissen, so, keine Ahnung, was wir in das ist Makroökonomie oder Money Banking, wo wir gelernt haben, so, wenn der Leitzins sich dahin verändert, ist das und das mit der Inflation und das damit.
Ja.
Dass das nicht jedem bekannt ist oder für jeden einleuchtet, ist ja auch so. Und dann gibt es ja auch Leute, die diese hochtrabend von Finanzen erzählen. Oft wählen die auch FDP, aber weißt du, so. Ja. Ich glaube, das geht in, diese Insel, ja. Inseln geht in alle Richtungen.
Aber ich mache mich jetzt auch einfach mal in alle Richtungen richtig unbeliebt.
Ja,
und sage aber das jetzt auch mal ganz ehrlich. Ich finde, da gibt es teilweise keinen Unterschied, außer dass halt die einen Anzug tragen und so arrogant sind und die anderen sind in ihrer eigenen Art und Weise arrogant, weil das halt wirklich so Sachen sind, wo jeder, auch weil der halt in so einem Umfeld unterwegs ist, in dem alle so ein bisschen so ähnlich sind wie man selbst,
ja,
dann einfach die Annahme haben, dass jeder, dass es so selbstverständlich ist, dass jeder das nicht weiß, doof ist. Und das, okay, muss, und das muss einfach, und das gilt aber für alle, gleichwohl, und jetzt kommt der PR-Berater 200-Move, den ich jetzt bringe, aha, gleichwohl sagt es aber auch, finde ich, darüber aus, wie durchdacht Handwerk ist, und das ist nämlich das größte Kompliment, was man eigentlich machen kann, dass nämlich jeder, nicht jeder das einfach so weiß und nicht jeder einfach so kann.
Ja, es gibt ja auch so übergreifende Felder. Also du kannst ja Elektriker lernen und du kannst Schreiner lernen. Es gibt ja übergreifende Felder in der Mitte da. Dafür gibt es ja sowas wie, ich finde gar nicht, wie das heißt, Kreislehrwerkstatt oder wie das heißt. da macht es genau das. Da kommen Leute hin, die Schreiner gelernt haben oder Tischler oder so. Und dann ist ein Elektriker und der erklärt ihnen so die Grundlagen von Elektrik, damit die, sag mal, so einen Wattspiegel auch irgendwo anschließen können oder so, damit die sich nicht umbringen.
Ja.
Das finde ich nämlich auch interessant, weil der Mann von einer Freundin von mir, auch weirder Satz den zu sagen, aber der macht das. Er ist Elektriker und der bringt das anderen Leuten bei. Also so grobe Sachen. Kennst du auch, sind auf der Poolparty öfter gewesen.
Tja, das ist immer da.
Ja, ach, das ist so krass. Was ist sonst so passiert, die letzten beiden Wochen, als wir da waren, Simon?
Ja, ich bin das erste Mal seit 2 oder 3 Jahren wieder geflogen.
Nach Izmir, ne?
Ja, ich war in der Türkei. Für die Arbeit im Prinzip. Also wir hatten da so ein Treffen mit so der Entwicklungsabteilung und haben einen Hackathon gemacht, wie das ja neudeutsch heißt.
Ist halt irgendwie in Mode, weil 2 andere Freunde von uns, die in derselben Firma arbeiten, haben das auch gemacht letzte Woche.
Ja, das hat halt jetzt alle die Top 4 Beratung, haben das jetzt mal wahrscheinlich durchgeprügelt durch so alle Stellen. Und ich glaube aber mittlerweile, das Hackathon ist einfach nur so eine Illusion, damit es so wirkt, als würden Leute was Vernünftiges arbeiten, wenn Teambuilding im Vordergrund steht.
Kannst du mal ganz kurz erklären, was ein Hackathon ist?
Ja, das kann ich machen. Da sind wir genau beim Thema. Siehst du, wir zwei in unserer Blase hier, für uns ist das total selbstverständlich, was das ist. Ja, und für den Rest gar nicht. So wie, keine Ahnung, ich immer noch nicht weiß, welcher Dübel in welche Wand muss. So. Selbe Ding.
Ja, okay.
So, jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema. Bei so einem Hackathon, da soll man halt was arbeiten, was ein bisschen außerhalb des alltäglichen Umfelds ist, was sich aber auch in kurzer Zeit ein Ergebnis liefern lässt. Das heißt, wir reden da nicht von was, das ist nicht in der finalen Qualität, wie man das Kunden oder Nutzern zur Verfügung stellen würde, sondern man baut halt, man bastelt halt schnell was zusammen. Mhm. Teilweise sind das nur so kleine Prototypen, wo man einfach nur sich so durchklicken kann zum Beispiel. Oder es sind halt sehr schmal zusammengemachte Themen. Und es geht einfach nur darum, dass man nach 2, 3 Tagen was zeigen kann. Ne, das muss man auch dann am Ende präsentieren.
So ein Proof of Concept oder so eine Testversion oder so ein, ja.
Einfach so ein kleines Spielzeug.
Ja, ja. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, ja.
Und dafür wird dann auch häufig, werden die Teams ein bisschen durchgetauscht, dass nicht immer die Leute, die sonst zusammenarbeiten. Aber um den Hackathon soll es eigentlich auch gar nicht gehen. Das war einfach nur kurz, worauf ich so einleiten wollte. Ich war in Izmir in der Türkei. Witzigerweise war ja noch Ramadan. Das hatte ich irgendwie auch so ein bisschen verdrängt. Und die lokale Mannschaft hat noch die türkische Meisterschaft gewonnen. Das heißt, also es gab auch ordentliche Eskalation mit so Bengalos und alles und sind auf so eine Reiterstatue drauf geklettert und so.
Und warst du zum Zuckerfest wieder hier oder noch in Izmir?
Nee, zum Zuckerfest war ich auch noch in Izmir, ja.
Oh, nice.
Aber das muss man sagen, da ging es dann auch echt ab. Die haben ja dann irgendwie so 3 Tage frei irgendwie gehabt und das fiel auch auf Montag, Dienstag, Mittwoch, glücklicherweise für die. Aber da haben die haben schon gut Party gemacht in Izmir.
Nice.
Aber witzigerweise, Izmir ist so eine richtig lustige Stadt einfach, weil du bist da so und das ist direkt am Meer. Also für alle, die es nicht wissen, Izmir ist, wenn ich es am besten beschreiben sollte und jede Geografielehrerin der Welt würde mich jetzt hassen, aber ich sage es mal, das ist so der südliche Zipfel, der noch so an der Türkei dranhängt. Also man sieht ja immer, Türkei hat man ja immer als so ein Rechteck vor Augen, das breiter ist, als es hoch ist. Nicht? Es ist so, ne, das ist kein Quadrat, die Türkei, die ist so ein bisschen in die Länge gezogen und die ist halt Ost-West in die Länge gezogen, nicht? Aber unten hängt halt noch so ein Stückchen dran und da irgendwo ist halt Izmir. Heißt eigentlich, du würdest denken, Izmir, Strand, so dieses Handy. In Izmir sind die einfach hingegangen und die haben alles platt betoniert. Also die haben keinen Sandstrand mehr, stattdessen haben die, das ist eine interessante Wahl auf jeden Fall, die da getroffen haben in so den 70ern oder so, haben die das umgebaut. Stattdessen haben die jetzt natürlich, ist halt überall Beton, wobei Beton ein bisschen falsch ausgedrückt ist. Sie haben das überall gleich, das Ufer angeglichen im Prinzip. Das heißt, du hast immer einen kleinen Gehweg direkt am Ufer, dann hast du so einen Fahrradstreifen, dann hast du eine Grünfläche, dann fährt da so eine Bahn irgendwie, so eine Straßenbahn lang und dann ist eine kurze Straße und dann sind halt immer gleich hohe Häuser, wirklich so aneinander geschichtet und es geht wirklich 5 Kilometer lang oder so. Also wir sind in beide Richtungen gelaufen, da ist nichts mit Strand.
Schade.
So viel zu Izmir. Aber worauf ich raus wollte, war das erste Mal fliegen und ich war ein bisschen nervös.
Echt?
Ja.
Fliegst du sonst gerne oder bist du sonst gerne geflogen?
ja, Fliegen macht mir nichts aus.
Okay.
Und ich habe das für mich so ein bisschen festgestellt. Ich habe ja so ein bisschen Höhenangst, aber meine Höhenangst ist nur, wenn sich mein Hirn einbilden kann, dass man da drüber fallen kann. Also zum Beispiel, wenn es so ein flacheres Geländer ist oder Geländer generell, also nur bei so Türmen oder so, bei so Aussichtstürmen rum, dann kickt das so ein bisschen bei mir. Oder bei Achterbahnen auch. Bei Achterbahnen habe ich irgendwie auch panische Angst, rauszufallen. Ich weiß nicht warum, aber das ist so. Bei denen ist das so. Aber im Flugzeug geht da nicht. Ja, und deswegen habe ich da eigentlich keine Angst. Aber es war für so einen Moment, war man mal wieder so. Aber jetzt, also Flugzeuge sind ja so sanft.
Ja. Nee, ich finde Fliegen, ich kriege beim Fliegen immer so Beklemmungen. Also gar nicht wegen Abstürzen, sondern einfach, weil der Raum so beengt ist die ganze Zeit. Und du dann halt, sag mal, ob du auf Gut oder Verderb nah an Leuten dran sitzt. Und ich habe eh so ein Distanzding. Ich mag es nicht, wenn Leute mir auf die Pelle rutschen. Ich fühle mich dann unwohl. Ich habe mich auch auf dem Flug nach Toronto für die 8 Stunden echt unwohl gefühlt, weil du halt gerade in der Economy, wenn du ein bisschen größer, ein bisschen schwerer bist, halt auch auf Leuten drauf sitzt die halbe Zeit. Und das ging, ich hasse das so sehr.
Das ist unangenehm, ja.
Das geht mir richtig auf den Sack. Aber also Absturzangst habe ich nicht, weil ich mir denke, das machen die schon.
Da passiert auch so wenig. Also selbst wenn so beide Triebwerke explodieren, dann stürzt das Ding nicht senkrecht ab. Also da haben uns Filme auch irgendwie was Schlechtes beigebracht. Weil in Filmen ist es ja, das Ding dann stürzt einfach so in den Boden direkt.
Aber gut.
Aber die segeln so nach unten.
Wir wissen ja alle, dass Ängste in den meisten Fällen wenig mit Rationalität zu tun haben. Und mehr mit so Katastrophisieren und Angstschleife, körperliche Reaktionen und so. Von daher.
Ja.
Aber was war eine positive Erfahrung für dich?
Es war, ich muss dir sagen, ich wollte noch so ein paar so Türkei-Pointers geben. Das ist natürlich statistisch überhaupt nicht relevant, aber da können jetzt alle Mathematik-Nerds mir gleich noch eine Mail schreiben. Ja. Aber tatsächlich ist es so, in dem einen Erlebnis, Türkei war so interessant. Also weil wir halt auch den Vorteil hatten, Izmir ist überhaupt nicht touristisch. Also da gibt es zwei Sachen zu sehen, so ein Uhrtürmchen und so eine halb ausgegrabene römische Agora. So that's it. Und die Agora haben sie auch erst neulich gefunden, so in dem Sinne, ja. Da gibt's nichts. Da leben Menschen, da arbeiten Menschen, ja, da gehen Menschen zur Uni. So eine Art von Stadt ist. Das heißt, du hast gar nicht so viel dieses, dass Leute dich so anschreien, so dieses so, komm hier, Beste, diese Sachen hast du überhaupt nicht. Mhm. Ja, also ganz ehrlich, ich habe keinen gesehen, der so geschrien hat wie dieser Obstverkäufer in der Konstabler Wache. Ja, also okay. Keiner hat so geschrien wie der.
Der junge Mann mag Migrationshintergrund aus der Türkei haben, aber der hat ja de facto nicht viel mit Türkei zu tun. Dessen Nationalität ist einfach Konstabler Wache, wenn wir ehrlich sind.
Das ist auch ein geiler Folgentitel, Nationalität.
Konstabler Wache. Ja, schreib mir auf.
Und was ich so cool finde in der Türkei immer noch, ist die Restaurantkultur. Also wir waren immer essen und die Firma hat auch immer gezahlt, das war auch ein bisschen schön, muss ich sagen. Und bei denen ist es so, du kommst mit 20 Leuten an, du sagst, wir sind zu 20, ja, da rücken die Tische. Aber noch während du noch 20 gesagt hast, da beginnt der schon und rückt die Tische. Und so ist auch die gesamte Gastwirtschaft. Das ist manchmal ein bisschen ruppig. Ja, manchmal lassen die Sachen so ein bisschen auf deinen Teller fallen, so, weil die gerade so mit den halben Tisch greifen. Aber die sind so oft zack. Dein Glas ist leer, da fragt er dich, willst du noch Raki? Ja, willst du noch ein Bier? Willst du noch was auch immer du gerade trinkst? Und das ist so angenehm, ey. Das ist so angenehm. Und es geht so zack, zack. Natürlich ein riesen Vorteil auch noch. Es war alles saugünstig,
ja.
im Vergleich zu hier, auch weil der Wechselkurs wahrscheinlich viel der Inflation auch gerade ausgeht. Also Türkei hat ja eine krasse Inflation gerade. Teilweise wurden Lebensmittel so doppelt so teuer und ähnliches. Aber wir haben natürlich den Vorteil, dass auch der Währungskurs sich da stark in die Richtung bewegt hat.
Die Lira?
Genau, ja. Die haben türkische Lira und 1 Euro sind so 15 türkische Lira, 66 oder sowas.
What? Okay, das ist echt eine Ansage. Aber ich glaube auch, dieses Restaurant-Ding hat zwei Gründe. Das eine ist so ein bisschen so eine im arabischen Raum verbreitetere Gastgeberkultur. Und das andere ist, glaube ich, einfach weniger eiskalt. Weil, weißt du noch, als wir hier auf der Bergerstraße bei diesem koreanischen Restaurant waren,
ja.
Und ich esse da super, super gerne. Das Essen ist leider geil. Und ich würde auch wieder hingehen. Aber der Laden war so gut wie leer und wir kommen da hin und meinen, hey, habt ihr noch einen Tisch für zwei? Nee, wir sind ausgebucht. Ich denke, lass uns doch einfach eine halbe Stunde hier Bibimbap essen, dann gehe ich noch nach Hause. Ja. Echt, ey. Ich will nur Kimchi. Ich bin okay. Ja, das war einfach Anstellerei.
Ich weiß aber genau, was du meinst. Aber da kam es mir halt noch mal krasser vor. Also die waren auch mehr im Stress, muss man auch dazu sagen. Aber die waren einfach mehr auf Zack. Das war ein geiles Erlebnis, wie die halt immer nachgefüllt haben und so. Und das haben die einfach cool gemacht, muss man dazu sagen. Und boah, es war so gut, das Essen. Wir haben so geschmaust.
Du bist jetzt bei 4 Wochen vegan, nachdem du nur Fleisch gegessen hast in der Türkei.
Ey, also Fleisch und Fisch. Ich meine, Fisch bietet sich an, wobei wir dann ein richtig schlimmes Erlebnis hatten, muss ich sagen. Also nicht im Fisch, im Restaurant war immer alles super. Aber ich hatte, irgendwann haben wir so eine, da gab es so eine Szene, da sind wir so am Ufer lang gelaufen, also am Ufer auf dieser Zement- oder Betonpromenade. Und da sind überall Leute, die fischen auch so. Ja. Und dann hat einer tatsächlich mal einen Fisch gefangen, zieht den so raus, wickelt den halt so auf und dann aber fällt er dem erstmal so auf den Boden und dann wälzt sich dieser Fisch so richtig schön in so 3 kaputten Zigaretten. Und ich so...
Gut, ich meine, die werden den abwaschen und so, aber...
Oh Gott, ey. Das kriegst du nicht mal aus deinem Hirn raus dann. Immer wenn du Fisch isst, denkst du so, ah, ist er vielleicht auch in Kippen gewälzt. Das Einzige, was dafür spricht, dass es nicht ist, die haben wahrscheinlich für sich Privatfische gefangen, weil die Jungs, die da geangelt haben, die waren überhaupt nicht ausgestattet.
Ja, fair.
Also die hatten wirklich einfach so auf gut Glück, just for fun mal geangelt da.
Aber ich sag mal so, ich glaube, Fische haben schon Schlimmeres als Kippenstummel gesehen im Meer. Also man muss sich auch mal klar machen, zwischen wie viel Müllfische rumschwimmen oft.
Und das ist auch in Ismael, das Wasser ist gefühlt braun. Shit. Da stellenweise. Also ich kann mir auch schon vorstellen, dass sie deswegen sich entschieden haben, ihre Sandstrände wegzumachen, weil du eh nicht baden konntest, weil es so dreckig war. Denn das liegt halt schon auch in so einer Bucht. Und ich kann mir vorstellen, was die in Istanbul oben reinwerfen, das kommt unten wieder raus. So auf dieser Ebene. Aber ich wollte noch ein zweiter interessanter Türkei-Fun-Fact sagen. Mhm. Vanessa, wir dürfen nicht mehr so viel über Kartenzahlungen in Deutschland lästern, weil da haben die der Türkei uns den Rang abgelaufen. Das ist
darin, wie schlecht das ist.
Ja, okay. Das ist ich weiß jetzt auch, warum immer noch so viele Deutsche mit türkischem Hintergrund oder auch Türken, die in Deutschland leben, warum die immer noch so viel Bar zahlen. Das ist in dieser Kultur einfach verankert bei denen, weil Kartenzahlung ist abenteuerlich. Und selbst in Izmir, Izmir und Istanbul sind so die zwei Tech-Städte, so. Also die sind schon moderner, auch in dem Ganzen, ne? Und man konnte auch häufiger mal mit Karte zahlen, aber es gab einen riesen Unterschied zwischen Visa und Mastercard. Also super häufig ging Visa nicht. Es ging nur Mastercard.
Okay.
War auch in so absurden Sachen wie, wir sind in diese Algora, also diese altrömische Dings, da sind wir rein. Und den Eintritt konntest du nur mit Mastercard zahlen. Im Shop, aber dann das Wasser konntest du sowohl mit Visa als auch mit Mastercard zahlen. Dann hatten die einfach zwei verschiedene Systeme. Und was auch so lustig war, die meisten Geräte von denen haben ein Maximum von 2000 Lira. Das sind so 130 Euro oder so.
Ja.
Das musst du dir mal vorstellen, dass unser Chef hat einmal Teamdinner bezahlt. Das waren vielleicht so 1000 Euro oder so, weil wir sind ja irgendwie 30 Leute oder so, die da essen waren. 30, 40 Leute, da ist so 1000 Euro oder so bezahlt. Das heißt, er musste seine Karte da 10 oder 12 Mal durchziehen.
Nein. Das ist doch ab. Also, weißt du, wo ich das schon mal erlebt habe? Hm? Auf Kuba.
Auf Kuba?
Auf Kuba nehmen die überall. Ich kriege jetzt so eine richtige Kosmopolitin. Aber wir waren halt im Semesterbreak, als ich im Auslandssemester in Kanada war, waren wir halt auf Kuba für eine Woche.
Ja.
Und die Mastercard ist kein Ding. Aber was die gar nicht nehmen, ist American Express, weil die so einen leichten Beef mit Amerika haben. Embargo ist das, wir erinnern uns. Und manchmal nehmen die auch kein Visa. Das ist kacke, wenn die einzige Kreditkarte, die du hast, in Zeiten von vor Apple Pay eine Visa-Karte ist.
Ja, das ist in der Tat mies.
Weil so eine deutsche EC-Karte nehmen die auch nicht. Das ist da bis auch viel mit Bargeld unterwegs. Ja. Und die haben ja noch das Problem, dass die zwei Währungen gleichzeitig haben.
Ah ja.
Und ich muss von der Seite mal kurz reinklugscheißen zum Thema Agora. Weil ich mich schon gewundert habe, Römer? Agora ist Griechenland.
Ist Griechenland? Boah, aber dann hatten das irgendwie so Griechen, dann Römer und dann Osmanisches Reich. Weil das war nämlich auch richtig crazy.
Die sind ja auch, sag mal, die haben so eine Nähe historisch und geografisch, dass es schon mal überschwappt und so.
Mhm.
Weil ich nämlich gelernt habe, oder ich jetzt weiß, dass Troja auch in der heutigen Türkei liegt.
Ja.
Ich dachte mal, das wäre irgendwie so ein anderes Dingsi, aber es ist...
Ja, ich hätte jetzt gedacht, das wäre so Persien oder so.
Nee, Troja hieß damals auch Ilias zum Teil.
Ah!
Und das ist heutige Türkei.
Das Stück heißt auch Ilias Troja, nicht?
Das Buch heißt, genau, das Buch heißt Ilias. Fun Fact, Ilias sind der andere Name für Troy, also Troja. Und im Prinzip ist die Iliad, also diese Geschichte, Troy's Story. Also wie, genau.
Disney hat schon mal die Klage bereit gemacht. Mm. Wo sind diese Nachfahren von diesem Homer?
Wir müssen naja, aber es ist ja wirklich die Geschichte aus Iliad, also aus Ilias. Mm. Und so, finde ich, nur mal so griechische, mystische Fun Facts von der Seite.
Und dritter, und das ist jetzt kein Türkei mehr, aber ein Reisefakt. Mein Schnurrbart kam extrem krass gut an.
Gut. Auf
allen möglichen Ebenen. Es war so witzig, mit diesem Schnurrbart zu denken. Und manchmal bin ich ja auch so, manchmal in dieser Selbstzweifelphase, wo man sich fragt, so, sollte man den noch dran lassen? Weil es ist auch viel Arbeit, den immer zu pflegen und alles. Oder so, so ein bisschen. Aber nach diesem Trip bin ich wieder richtig Aufwind bekommen. Und ich möchte auch sagen, warum. Es war so witzig, ja. Erstmal, man muss halt, wenn man in die Türkei fliegt, muss man auch zur Passkontrolle. Also Türkei ist ja nicht in der EU, das heißt, du musst also zur Passkontrolle. Da sitzen dann so zwei Polizisten. Übrigens, Frankfurt Flughafen, ihr könnt mir echt mehr einstellen. Ich habe 20 Minuten fast da gewartet, weil die nur zu zweit waren und so eine Riesenschlange bedienen müssen. Da sitzen die da so. Und dann, ich habe natürlich Maske auf und alles. Und dann leg da los, gibt da deine Daten ein und so weiter und so fort. Zieht da deinen Ausweis einmal durch so ein Gerät durch und alles, und dann musst du mal kurz die Maske absetzen. Dann siehst du die Maske ab und dann kriegst du ihn ja erst zu sehen. Und dann sagt er so, das war ein schöner Schnurrbart. Dann sagt er zu seinem Kollegen, die sitzen immer so zu zweit in so einer Bude, sagt er so, ey, guck mal rüber. Dann muss ich meine Maske nochmal abnehmen, damit der Kollege auch diesen Schnurrbart sehen kann. Und dann sagt dieser Typ so, ja, wenn ich sie wäre, würde ich hier ohne Maske rumlaufen. Also ich so, ja, würde ich auch gerne.
Ey, deutsche Beamte, ne? Die haben manchmal echt Humor am Flughafen.
Ja, die am Flughafen sind die super lustig. Und es geht halt alles so weiter. Wir reisen in der Türkei ein, dann muss auch noch zur Passkontrolle. Also okay, so, oh, nice. Und macht halt so mit den Händen so an der Oberlippe rum. Das war lustig. Dann waren wir in einem Restaurant. Dann haben wir erstmal, all meine Kollegen kannten mich. Und das sollte ich gleich an der Stelle noch erklären. Warum treffen wir uns überhaupt in so obskuren Orten mit so vielen Leuten? Ich arbeite in einem Unternehmen, bei dem wir zu 90-95% alle von zu Hause arbeiten. Mhm. Und zu Hause ist aber auch in Europa, Italien, Deutschland, Türkei, wir hatten auch einen Kollegen aus der Türkei, wir haben irgendwie Kollegen aus Frankreich, wir haben auch Leute aus Pakistan, Indien und so weiter. Und Türkei liegt da halt strategisch gut und hat gute Visabedingungen und ähnliches. Aber all meine Kollegen, die ich ja noch nie gesehen habe, die haben einfach mich direkt erkannt. Und ich war auch so, wie, also ich meine, ich wusste, dass die können mich natürlich sehen, ja, wenn wir mal so ein Videotelefonat haben und ich mal irgendwas vorstelle oder so vor allem. Aber da meinten so, ja, with the mustache. Und so
haben sie es einfach erkannt. Ja, weil es ist voll oft, wenn du sowas Markantes an dir hast, dass Leute sich dann das merken können oder das irgendwie im Kopf haben. Voll fair.
Ist voll der Karrierebooster. Leute, macht euch einen Schnurrbart. Also, brauchst du jetzt, also einer von euch, ihr dürft nur einer sein, ne? Ihr dürft nur einer im Unternehmen sein, aber holt euch einen Schnurrbart.
Gut, und wahrscheinlich haben die meisten Frauen diese Option auch nicht.
Ja.
Aber. Ja,
wenn ihr eine Frau seid, holt euch keine.
Außer ihr habt da Bock drauf.
Ja, außer ihr habt da Bock drauf, natürlich. Also, ich meine, du kannst auch, sorry, das sagen wir dazu, du kannst wahrscheinlich auch als Frau einen Schnurrbart rocken, wenn er richtig geil gemacht ist. Ich glaube, es geht.
Ja, oder genau, du darfst dich halt nicht von irgendwelchen Idioten beeindrucken lassen.
Ja, und du darfst dann nicht, und das sage ich jetzt einfach mal so, und das ist zwar echt doof, aber ich glaube, du darfst ihn dann nicht so richtig borstig machen. Ich glaube, das sieht blöd aus.
Ich habe mich noch nie so intensiv mit ihm über Damenwerte unterhalten. Aber ich hatte eigentlich die Idee vorzuschlagen, dass Leute, die Locken haben, die mehr tragen sollten. Also, ich kann die ja auch ausbürsten, ich habe ja auch Locken.
Ah ja.
Weil das ist auch was, wo ich dann denken muss, dass dein Bart viel Arbeit macht. Ich hab meine Haare machen auch viel Arbeit.
Mhm.
Das sieht bei mir einfach so effortless aus. Aber aber es ist ja auch Lockenpflege und was brauchen die jetzt? Und manchmal machen die nicht, was sie sollen. Und so. Aber wenn ihr Locken habt, dann wenn ihr die richtig pflegt, dann ist es voll einfach. Oder dann habt ihr schnell mal eine coole Frise oder es sieht cute aus. Und mich sprechen auch viele drauf an. Ups, als ich Weihnachten zu Hause war, war auch eine Freundin meiner Schwester da, die auch sagte, guck mal, du hast so tolle Locken. Weil, also hat man früher bei mir nicht gesehen, weil ich ganz kurze Haare hatte und so, ja. Aber jetzt sieht man das eher.
Jetzt rockst dann
bin
du
ich,
das.
Dann bin ich jetzt auch richtig stolz drauf. Ich finde es nämlich cool.
Nice. Ja.
Aber wir gerade über Meinungsfreiheit reden, Simon, würde ich gerne nochmal das Thema kurz wechseln.
Ja. Also das ist ein harter Sprung. Hier.
Ja, Türkei-Meinungsfreiheit, das ist so ein bisschen, ich knie mit der Überleitung wieder.
Also ich, da sage ich noch eins zu.
Ja.
Also seit der Recep gesagt hat, es gibt kein Corona in der Türkei, gibt es auch kein Corona in der Türkei.
Genau.
Also man trägt da auch nirgendwo Maske.
So, ah, der Recep, ja. Was sagst du dazu, dass der Elon Musk Twitter gekauft hat? Weil ich, kurze, warum ich da auf die Frage komme... Ich höre jetzt von irgendwelchen, diesen ganzen Elon Musk NFT-Bros, die erzählen immer einen von, ja, jetzt ist wieder Meinungsfreiheit auf Twitter. Und ich sehe es irgendwie nicht so.
Super interessante Frage. Super schwierig. Ich hatte ja im letzten Podcast noch angerissen, dass ich dachte, das sei ein Börsenmanipulationsding, bei dem er einfach nur versucht, möglichst viel Geld noch rauszuhauen. Da könnt ihr nochmal die letzte Folge einfach reinhören. Ich werde jetzt nicht mehr alle Details dazu sagen. Ja, dem war nicht so. Er hat es gekauft, wobei er hat es gekauft, ist nicht richtig. Jetzt muss jetzt noch alles abgewickelt werden und so. Ich habe auch ein Video darüber gesehen, wie das überhaupt finanziert wird. Das ist nämlich auch nochmal viel komplizierter. Und unsere Best Friend Banks geben auch alle Kredite dafür. Ne? Also, es wird 12 Milliarden sind kreditfinanziert daraus. Ist aber jetzt mal für Deals vollkommen normal. Da werden sicherlich Tesla-Aktien als Sicherheiten hinterlegt und ähnliches. Aber so viel mal dazu. Aber wahrscheinlich, da wolltest du wahrscheinlich nicht auf den BWL-Aspekt eingehen, sondern eher so auf den Meinungsfreiheit-Ding. Und vor allem, dass er natürlich auch sich da so großkotzig hinstellt und sagt, dass es jetzt wieder Meinungsfreiheit gibt. Lustigerweise gab es auch eine riesen Elon Musk-Diskussion bei uns auf der Arbeit, während wir in Izmir waren. So, zum Thema Meinungsfreiheit generell. Ich halte das für wahnsinnig gefährlich, wenn jedes Unternehmen jeglicher Art selbst von Personen, die man toll findet oder denen man vertraut oder die Vorbilder sind, wenn die alleine darüber entscheiden, was Meinungsfreiheit ist und was nicht.
Ja.
Und das ist das große Problem. Und das ist komplett Elon Musk losgelöst. Ja. Es hätte auch Mahatma Gandhi Twitter kaufen können. Ne, effektiv jetzt. Und selbst das fände ich nicht gut. Ja, also, oder wenn der jetzt gesagt hätte, ich kaufe Twitter, also Mahatma Gandhi sitzt da so, hat irgendwie, weiß nicht, woher das Geld, ja, kauft halt Twitter, ja, mit positivem Karma oder so.
Mahatma Gandhi lebt auch gar nicht mehr.
Ja, ich weiß, aber ist ja jetzt, ich wollte ihn jetzt halt so, der ist ja, also Mahatma Gandhi ist ja so eine Figur, den finden ja alle toll. Es gibt ja keiner, der sagt, Mahatma Gandhi ist scheiße.
Doch, gibt's. Aber das ist ein anderes Thema.
Okay. Naja, also, ihr wisst, irgend so ein,
ja, jemand, der als sehr weise oder als korrekt gilt.
Ja, und als sehr, sehr gutmütig, weißt du, viel, viel netter als du und ich zusammen, ja. So auf dieser Leben.
Sowas wie Finn Klima, bevor der Böhm ihn zerstört hat, einfach.
Boah, da können wir auch noch drüber reden, aber jetzt kurz noch zu deiner Frage zurück. Also selbst wenn so jemand das machen würde, wäre das nicht gut, glaube ich, für Meinungsfreiheit. Weil Meinungsfreiheit kannst du nicht eine Person entscheiden lassen alleine.
Nee, genau.
Deswegen sehe ich das absolut kritisch. Und jetzt kommen wir noch zu einem total schwierigen Ding mit dieser Plattform. Also ich persönlich, also was jetzt ja passieren könnte auf dieser Plattform ist, dass Meinungsfreiheit bedeutet, mehr Leute dürfen das sagen, was sie denken.
Ja.
Ja, im Sinne von, wir erlauben bewusst Fehlinformationen, weil Meinungen dürfen ja Fehlinformationen enthalten. Es wird dann nicht mehr gekennzeichnet als Fehlinformation. Und dann kommen wir so in diese Sphären, sagen wir mal. Ja, also das heißt, wir kommen zu einer Extremisierung auf beiden Seiten, weil die beiden Seiten, die gerade so geblockt werden, die sind dann halt, sind da wieder vertreten. So, und das ist so ein Thema. Die Frage ist ja immer, sollte diese Plattform dafür haften? So, wir in der EU, ja, und wir ist jetzt falsch, aber die EU selber, ich distanziere mich da jetzt mal bewusst von, aber die EU selber ist halt der Ansicht, ja, Plattformen haften für das, was darauf ausgeschrieben wird. Deswegen haben Twitter, Facebook und schieß mich dort riesige Moderationsteams, die alle möglichen Sachen flaggen, die irgendwelchen Vorwürfen nachgehen, wenn du sagst, das enthält irgendwo kritischen Inhalt, nicht kritischen, aber enthält falschen Inhalt zum Beispiel, enthält beleidigenden Inhalt und so weiter und so fort. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe da nicht die Antwort drauf. ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich kann ja nicht sagen, ist das der richtige Weg, dass man das macht oder dass man es nicht macht. Das Einzige, was ich persönlich denke, und jetzt können wir uns ein Beispiel rauspicken, irgendwie so Rassismus oder sowas. Menschen sind ja nicht rassistisch, weil es logisch ist. Ja, also damit hat es ja überhaupt nichts zu tun. Und es sind immer so Leute, und ich finde das immer super hoch, wenn wir hier so sitzen und wir sagen so, ja, Rassismus ergibt keinen Sinn. Ja, das ist immer super einfach für uns zu sagen so. Weil für uns ergibt es keinen Sinn. Ne? Also, ja. Und weil wir da auch so ein bisschen drüber stehen, sag ich mal, weil wir einfach ganz andere Bedürfnisse gedeckt haben.
Und weil wir einfach auch nicht betroffen sind, wir beiden.
Das kommt jetzt noch dazu, ja, in dem Fall. So, und jetzt ist ja die Frage, und das ist ja dann valide, sollte man denn dann rassistische Sachen trotzdem erlauben, ja, weil man halt sagt, naja, das ist halt den Umständen entsprechend. Und das ist, wo es so, finde ich, so unglaublich schwierig bin. Ich persönlich glaube, dass Menschen, die rassistisch sind, da ist so viel falsch gelaufen, da ist so viel Negatives passiert, diesen Menschen, dass die jetzt zu dem geworden sind, was die dann heute sind. Ja? Und wir hatten es schon mal in der Folge, wo wir so ein bisschen über Schule und so gesprochen haben, ne, dieses so, warum ist es im Osten so, so, warum kommt das da so häufig vor, wo ich dann gesagt habe, naja, wenn ich mir vorstellen würde, dass meine Schule, die schon so mittelschäbig war, ja, so von der Ausstattung her, wenn die jetzt nochmal 20% weniger Geld hätten, du, da sähe das aber auch echt grau aus. Du, da hätte mich keiner für Computer begeistert, weil da gäbe es keinen Computerraum, wo Computer laufen, so, ne? Aber das ist so schwierig, dieses Ding, und ich glaube immer, dass wir woanders ansetzen müssen. Es bringt absolut nichts aus meiner Sicht, wenn wir jetzt hingehen und sagen, oh, wir investieren wahnsinnig viel Geld da rein, dass wir gegen Rechte vorgehen oder dass wir gegen so in diese Zwischenzone vorgehen. Ne? So diese Leute, die vielleicht jetzt noch nicht Molotow geworfen haben, aber die schon mal irgendwie Leute rassistisch beleidigt haben an der Ampel. Ja? Dass wir jetzt sagen, oh, wir investieren da mehr Geld, wir bauen die Polizei auf oder ähnliches. Ja, weißt du, so, damit man, ne, damit du mehr Lachen angeben kannst. Mehr präsent. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Oder ich glaube, es ist nicht falsch. Falsch ist ein schwieriges Wort, aber ich glaube, es wird nicht funktionieren, weil wir müssen diesen Menschen, die in dieser Grauzone sind, helfen. Und Hilfe kann da Verschiedenes bedeuten, ja. Aber Hilfe kann halt auch bedeuten, denen im Sinne zu helfen, im Sinne von, ey, wir helfen den passenden Job, wie das, oder wir, wo auch immer die Probleme haben. Ja, wir helfen dir, weiß nicht, im Sozialbau oder nicht Sozialbau, aber so im Sinne von, wir helfen dir irgendwas Unterkunft oder ähnliches angeht. Weil Leute, nur wenn Leute richtig verwundbar sind, werden die empfänglich für so Tirolen wie Asylanten leben im Vier-Sterne-Hotel.
Ja, und ich hab's ja, also ich stimme dir da irgendwo zu, weil ich glaube, dass Leute, die so einer krassen Ideologie verfallen, auch immer, dass das weniger ist, weil die dumm sind oder als Rassisten geboren wurden, weil die sowieso Schwachsinn ist. Sondern dass das oft soziale, eine Frage von soziokulturellen Umständen und sozialer Herkunft ist. Und ich finde es auch krass, und das habe ich auch bei Gemischtes Hack nochmal vor Auge geführt bekommen, dass soziale Herkunft oft noch einen stärkeren Einfluss darauf hat, was du an Potenzial hast und für Möglichkeiten hast im Leben, als Hautfarbe, Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, bla bla bla, sondern dass soziale Herkunft immer noch das ist, was dich am meisten prägt. Und da ansetzt, es gibt auch hier, wie heißen die, Familie Ritter, Stern-TV, diese Familie aus dem Osten, aus Köthen.
Oh, ich weiß,
ich habe das mit Hannah gesehen, mit meiner Freundin zum Teil. Und das ist gar nicht so leichte Assi-Unterhaltung, dass du denkst, hahaha, die sind ein bisschen assi. Sondern das ist, du sitzt da und siehst Bilder von 1994 von diesen Kindern und denkst, Alter, aus denen hätte echt was werden können. Aber die sozialen Umstände, dass die sind in Heim gekommen, weil die gemerkt haben, ey, bei der Mutter werden die nur assi und rechts. Das Heim hat zugemacht, also zurück zur Mutter und so ein Kram halt, wo du denkst so, klar haben die dann Anteil dran, klar hätten die andere Entscheidung treffen können, aber wie, so krass, was, wie die geprägt wurden, diese Kinder, denn die Jungs haben mit 9 gegrüßt auf irgendwelchen Videos, so wirklich mit Arm heben und halt Hitler sagen und so. Und dann wunderst du dich nicht, dass der eine, der 6 Flaschen Schnaps am Tag trinkt, das ganze Zimmer voll hat mit irgendwelchen SS-Flaggen und so einem Scheiß, aber dann siehst du den im Umgang mit seiner Tochter oder im Umgang mit irgendwelchen Tieren und der ist so lieb und so kindlich auf einmal. Und ich denke, das kann doch nicht sein, die sind ja nicht scheiß auf die Welt gekommen. Das ist so viel, was in deinem Leben nicht gelaufen ist. Und dann denke ich auch, ich glaube, du kannst Rassismus nicht weniger bekämpfen durch Plakate aufhängen in der Schule mit Rassismus ist doof, ja, sondern mehr mit soziale Angebote, soziokulturelle Teilhabe und auch gehört zu sozial und kultureller Teilhabe dazu, aber auch sag mal, dem ausgesetzt sein. Du siehst ja auch, dass Ecken, wo irgendwie 0,2% Ausländeranteil ist, das sind die, wo die AfD am meisten Zulauf hat, wenn die Leute Angst vor dem haben, was sie nicht kennen, und wenn die erstmal kommen, wird das noch schlimmer. Und ich glaube auch, du siehst es ja auch in Familien manchmal, so was du auch an unüberdachtem Rassismus oder unüberdachter Homophobie hast, wenn dann aber sich einer von den Kids outet oder irgendwer, den die kennen, dann reflektieren die und denken so, nicht jeder, der schwul ist, ist direkt hier Ross Anthony, sondern das sind auch normale Leute. Und ich glaube, wenn du dem ausgesetzt bist und das dann reflektieren musst, bist du da offen dafür und weniger anfällig für Propaganda und so ein Bullshit.
Hm. Ja, und da dem stimme ich halt absolut zu, dass du nicht hergehen kannst und sagen kannst, und da sind wir jetzt wieder bei uns, glaube ich, bei deiner Einstiegsfrage ist, sollte das eigentlich Aufgabe der Plattform sein? Weil ich persönlich denke, dass Moderation nicht der Weg ist. Gleichwohl aber, und das ist halt was ich absolut nicht einschätzen kann, ist, und ich glaube, da kommen vor allem auch die meisten Bedenken her, die Leute haben, ist, dass sie sagen, naja, Plattformen, die unmoderiert sind, beschleunigen halt den Prozess von Leuten in eine Richtung, zu der sie sich halt schon ein bisschen hingezogen würden. Denn, und ich glaube, da müssen wir auch drüber reden, wahrscheinlich können wir nicht jeden mehr retten.
Nee, fair.
Ja, und das ist halt sehr traurig, ja. Muss man einfach so sagen. Und da kann ich das verstehen, wenn dann vielleicht auch so jemand wie die EU halt argumentiert, dass sie sagen, naja, moderierte Plattformen geben uns mehr Zeit, die Menschen zu retten. Problem ist nur, manchmal habe ich das Gefühl, dass die EU da nicht so weit denken. Weißt du, dass sie nicht denken, ja, so, wir haben jetzt mehr Zeit, Leute zu retten, sondern es ist mehr so, wir dämmen das Problem ein. Aber das Problem lässt sich nicht eindämmen. Jemand, der angeknackst ist, wenn dem nicht geholfen wird, dann irgendwann bricht der Ast halt ab.
Ja, oder die sind halt deutlich empfänglicher dafür. Und ich finde, also Twitter an sich und diese Moderationsfrage ist ein Ding. Ich glaube auch, also Elon Musk ist jemand, der aktuell rechtlich gegen den ZDF-Beitrag vorgeht über diese Firma, diese Tesla-Fabrik da in Brandenburg, wo ich denke, der versteht Meinungsfreiheit als, jeder darf alles sagen, was ja auch richtig ist, nur du musst halt auch mit Konsequenzen leben. Du kannst dich nicht hinstellen und den Holocaust leugnen und dann erwarten, dass alle Beifall klatschen,
ja. Sondern
ich kann aufstehen und sagen, das ist rechte faschistische Scheiße, was du erzählst. Und du musst das aushalten, genau wie ich aushalten muss, dass du das sagen darfst. Und das ist oft auch so ein Missverständnis, was ich finde, was über Meinungsfreiheit herrscht. Es macht Sinn, dass man sagt, hey, Plattformen müssen zumindest sich Mühe geben, Dinge einzuordnen. Ich weiß, es ist bei vielen sozialen Netzwerken, bei Spotify mittlerweile auch, wenn es um Corona oder so geht, in welchen Podcast-Folgen, dann taggen die das schon mit, hier geht's um Corona, hier findest du unabhängige Infos zu Corona. Also damit da jetzt kein Ken Jebsen ist schon wieder irrelevant sozial, aber so, damit jetzt keiner erzählen kann, dass das Schwachsinn ist. Und du siehst ja auch, dass Leute, die anfälliger sind psychisch, eher sich für so einen Scheiß überreden lassen, an diesem geilen Entschuldigungsvideo von Xavier Naidoo, der jetzt sich überlegt hat, hey, das war irgendwie eine dumme Idee, dass Putin und Trump Kinder retten, die eigentlich deren Blut abgezapft wird, und denkst du so, warte, ach Mensch, mal gucken, was jetzt bei rumkommt. Geilster Kommentar dazu ganz kurz, da meinte irgendwer wirklich, war das Insta oder Twitter, wo jemand meinte, ja, hinterher entschuldigen kann jeder. Aber ich dachte, ja, vorher ist auch blöd mit dem Entschuldigen.
Ja, also, funktioniert nicht.
Das ist so eine blöde Phrase einfach. Man kann halt gucken, wenn Leute sich entschuldigen, ob das Früchte trinkt und ob die wirklich was in ihrem Verhalten oder ihre Art ändern. Aber jeden, der sich entschuldigt, sagt, das meine ich nicht ernst. Das ist auch, ach, Twitter ist auch sowieso in alle Richtungen giftig.
Twitter ist also, deswegen, Twitter ist für mich, oder gerade auch so deutschsprachiges Twitter, ist für mich wirklich so eine reine Giftgrube.
Ja,
so,
dass, wenn ich da twittern würde, dass mein Lieblings-Disney-Film Mulan ist, dann kommen die direkt mit kultureller Aneignung und asiatisch. Nee, sorry, nicht einmal gehackt, bitte.
Ich wollte gerade sagen, aber da wirst du wirklich fertig gemacht. Also Twitter, da sind auch aktiv Menschen auf Twitter, die bilden so ihre eigene Blase, wo die sind einfach gegen egal, was kommt. Das ist so,
ja.
Du könntest da selbst sagen, so, du könntest so ein Bild von so einer Blümchenwiese posten. Und dann würde jemand in der oberen linken Bildecke einen Löwenzahn entdecken Und das ist ja eindeutig eine Pflanze, die Unkraut ist und alles Mögliche kaputt macht um sich herum. Also das sind so Menschen auf Twitter, das sage ich jetzt mal so, und ich habe mich ja schon genug unbeliebt gemacht, aber jetzt haue ich einfach mal raus gegen ganz Twitter, aber ihr wisst genau, wer gemeint ist, ja, ihr Twitter-Leute. Auf Twitter sind einfach Menschen, die haben andere Menschen gefunden, die sie beim Aufregen unterstützen.
Ja, das ist wirklich so. Und es ist, ich muss zugeben, meine These ist, und die habe ich mir selber beobachtet, je unzufriedener ich bin mit mir und meinem Leben, desto anfälliger bin ich dafür, auf sozialen Medien dumme Sachen zu kommen und schreiben oder so. Ich weiß das voll selber. Wenn ich nicht in einem guten Headspace bin, dann lass ich das auch anderen Leuten aus. Das ist einfach dumm. Du liest irgendwelchen Schwachsinn auf so, also Twitter habe ich sowieso nicht mehr auf dem Handy, weil das nicht gut ist für meinen Blutdruck. Aber so, auch auf Instagram, so, ich muss nicht jeden Mist kommentieren. Ich kann mir meinen Teil denken und das ist meine Meinung. Aber du kannst ja auch nicht in die Kommentarsektion gehen, um zu sagen, so, ich ändere heute über jemanden die Meinung. Nein! Ihr seid zwei Fremde mit einer Tastatur und zu viel Internetzugang. Also, das ist so Schwachsinn.
Das ist echt heftig.
Weißt du, wo ich mir, also mal abgesehen von Twitter, das letzte Mal gedacht habe, ey, die nehmen doch Crack? Ich war für Pfingsten nach Hause zu meinen Eltern beim Familienfest haben. Seit 2 Jahren nach Corona, das erste Mal, wo wir alle wieder da sind, also Familie von meinem Vater und so 40, 50 Leute.
Ja.
Und hab geguckt, so Bahnticket für 2 Erwachsene hin und zurück nach NRW. Und da waren die, also, wenn du jetzt nicht nachts um 3 über Wanne-Eickel fahren willst und 6-mal umsteigst, dann wollen die da 250 Euro für haben. Haben die Crack geraucht bei der Bahn?
Herr Sparpreis?
Ja!
Was?
Das war der fucking Sparpreis! Und das ist wirklich nicht so, sag mal, also ich habe ja auch schon mal, ich gucke ja seit fast 10 Jahren diese Strecke.
Ja.
Und ich habe auch schon mal so um die 100 Euro bezahlt. Wenn ich auch, und ich meine, wir haben auch scheiß Reisedaten, also Freitag vor Pfingsten hin und Pfingsten Montag zurück. Das sind Hotspot-Zeiten. Aber das kann sich doch kein Schwanz mehr leisten. Und die Alternative ist, und jetzt mögen mich die Greta-Fans hier steinigen, aber wir nehmen das Auto vom Vater von meiner Freundin und fahren das Stück zumindest. Also zumindest so Frankfurt, NRW und dann nochmal in Hagen und wieder abzugeben und fahren so ein letztes Stück Bahn. Und das wirklich, diese 200 Euro waren noch, ich glaube, das billigste Ticket, was ich gefunden habe, war 170 Euro. Und das teuerste Sparpreis war 300 Euro. Und da habe ich gedacht, da kannst du wirklich besser einen Mietwagen nehmen.
Ja.
Seid ihr bescheuert bei der Bahn?
Ja, ey, das ist, boah, ey, Deutsche Bahn ist, jetzt wissen wir schon wieder über Deutsche Bahn.
Ganz kurz, aber ich will gar nicht die Deutsche Bahn bashen, wahrscheinlich, die kriegen auch, wir haben ja einen Freund, der bei der Bahn arbeitet und der meinte auch, die Subventionslage ist nicht die, für die man sie hält, bla bla bla. Aber du kannst mir doch nicht, ist das die Verkehrswende jetzt? Ist das wirklich das, was wir machen wollen?
Nee, ey, das Schlimmste, was die machen konnten, war auch Deutsche Bahn einfach in so einem Privatkonzern machen, weil das ist ja jetzt genau das, was sie ja machen ist, oh, die gucken sich Nachfrage an, die gucken sich Angebot an und jetzt kommt wieder hier jeder Klaus Justus im zweiten Semester BWL und sagt, ja, wenn das Angebot gleich bleibt, was ja bei der Bahn der Fall ist, und die Nachfrage stark steigt, bedeutet das, der Preis steigt stark.
Und das ist auch völlig fair, weil der Markt regelt das. Ihr hässlichen Justus, ey. Ja.
Aber jetzt weißt du, worauf ich auswähle. Das ist halt, weil das jetzt ein Unternehmen ist, das nach solchen Grundsätzen arbeitet und halt nicht mehr die Beförderung von Menschen so im Vordergrund steht.
Finde ich auch, habe ich auch über das Neo-Magazin Royal gelernt oder das ZDF-Magazin, wie es heute heißt, dass im Grundgesetz steht, dass irgendwie der deutsche Staat sich um den Schienenverkehrsausbau und um die Instandhaltung kümmern muss und um die Bezahlbarkeit, bla bla bla. Aber ausgenommen ist der Personenverkehr. Das heißt, wir reden nur von Gütern. Und denkst so, können wir das nicht, diese Ausnahme, können wir das nicht einfach rausstreichen?
Ja, so ein Audi A7 auf so einem Autozug hat halt mehr Rechte als du, Vanessa.
Das ist wirklich so. Man fällt wieder auf, wie viel Handjobs muss so eine BMW und Audi Lobby verteilen? Oder wie viel Knete muss da rüber? Das ist wirklich unfassbar. Und die Bahn, also wirklich jeder, der mal Bahn gefahren ist, hat sich schon mal über die aufgeregt. Am beschissensten ist die Strecke Frankfurt-Stuttgart. Meine Schwester wohnt in Karlsruhe. Wenn die zu meinen Eltern fährt, hat die immer einen Tobsuchtsanfall, weil das immer zu spät ist oder immer irgendwas. Und das ist jedes Mal das Gleiche und es kann doch nicht euer fucking Ernst sein.
Aber ey, du, ich mach das Fass jetzt auf und werf noch so eine Nadel auf unsere Deutschlandkarte, wo wir nicht mehr hin dürfen. Aber über Stuttgart, ich war noch nie selber da, ne? Ich sag jetzt einfach mal, wie es ist, ne? Ich war selber noch nie in Stuttgart, ne? Aber ich höre nur Schlechtes darüber. Ich höre nur Schlechtes von allen Leuten, die da leben, außer einer einzigen Person. Ich kenne nur eine einzige Person, der es gut gefällt in Stuttgart.
Ich kenne auch Leute, die sind VfL Stuttgart-Fans. Das ist auch eine Leidensgeschichte an sich.
Nee.
Aber ja, weil das Ding ist, Stuttgart, ich weiß nicht, was mit denen ist. Das ist so ein bisschen seltsam, weil die, das ist auch so, gerade Schwaben, und dann muss ich jetzt mal Schwaben über Baden loben kurz, aber Schwaben ist auch wirklich so die Globuli und YouTube der Hauptstadt.
Ja, und vor allem, also ja, ja, dem kann ich aber so zustimmen.
Hast du schon Globuli probiert?
Aber das ist ja auch so nur das, was man halt so hört, aber was ich halt auch gehört habe, ist, dass die Bahn halt wirklich eine absolute Katastrophe da ist, sowohl Nahverkehr als auch Fernverkehr, da fallen Züge aus, da fahren Züge nicht, da hast du Taktraten von, ja, in 2 Stunden kommt die nächste Bahn, ja. Und wir reden jetzt hier von Stuttgart, ne? Wir reden jetzt nicht von irgendwie so außerhalb, so, das kann dir innerhalb von Stuttgart passieren.
Stuttgart 21 auch noch.
Stuttgart 21 noch dazu. Da ist irgendwas komplett schief, was da läuft. Und deswegen, ich wollte jetzt, wir müssen mal, vielleicht müssen wir mal so eine Vitamin-P-Tour machen, wo wir in diese Städte zumindest mal in Deutschland fahren, die wir so gebasht haben, nur um zu gucken.
Wir können in der Vorweihnachtszeit anfangen mit Osnabrück, weil da gibt es einen guten Weihnachtsmarkt.
Oh ja, da machen wir das mal. Ihr habt es hier zuerst gehört, Fan-Treffen. Auf dem Weihnachtsmarkt Osnabrück. Ja, das machen wir.
Nein, Simon.
Doch, doch.
Am Ende endet das wie so die ganz frühen VidCons, so diese ganzen Gamescoms, wo dann irgendwie Code Mirror überrannt wurde 2011, 2012. Also für die Älteren werden sich erinnern.
Aber wer wird uns denn überrennen, Wanne?
Und so 4 Fans aus NRW.
Aus Osnabrück, ja.
Ja. Ist das dumm. Ey, und dann, weißt du, einen habe ich noch zum Thema Konzerne, die ihren Job nicht machen.
Ja.
Ich hätte ja gesagt, Sonntag ist Muttertag, ne?
Mhm.
So, meine Schwester und ich hatten meiner Mutter Blumen geschickt.
Ja.
Mich hat schon abgefuckt, dass die nicht Sonntag liefern, sondern samstags. Und die schlauen Zuhörer werden merken, heute ist Samstag.
Muttertag ist immer sonntags, oder?
Ja, aber ich weiß nicht, irgendwie, den kam heute an. So, und Mutter hat ein Bild geschickt und sich gefreut. Und ich habe mich, also von der Paket, und ich habe mich auch gefreut. Und dann macht die das auf. Da war das da so lieblos in den Karton geschmissen. Diese Blumen, sieht alles grün, nichts am Blühen, sieht richtig komisch aus, abgeknickt zum Teil. Ich habe mich so darüber geärgert und meine Mama war sie auch geärgert, aber nicht, weißt du, der Strauß ist halt kacke und so, aber sie meinte halt, ey, ihr habt euch da was bei gedacht, ihr habt da Geld investiert und jetzt ist das so scheiße.
Ja, reklamieren, oder?
Habe ich auch, aber das ist wirklich eine Frechheit. Ich zeig dir mal ganz kurz, ich hab's jetzt, warte mal.
Ja, wir packen das
in die Shownotes, aber das soll, so soll das aussehen.
Mhm.
Und das ist bei meiner Mutter angekommen.
Ja, das wisst ihr jetzt. Das ist das Medium Podcast nicht geeignet.
Ey, aber guck mal, wie der den Karton war. Sind die
wir verlinken das. Richtige, okay, das ist schon ein bisschen lustig.
Entschuldigung, aber richtige Nutten bei Fleurop. Also ich sag mal den Namen hier. Scheißegal, ja, Fleurop, wenn ihr mich canceln wollt. Richtig, was ist mit euch? Also wirklich, ne? Und meine Mama meinte schon, ja, ist ja okay, brauchst du nicht so aufregen und so. Und ich dachte, nee. Und dann habe ich dieses Reklamationsformular ausgefüllt und dann konnte man auch nur ein Bild hochladen. Dann habe ich richtig kacke so eine Collage gebastelt von den 5 Bildern, die Mama geschickt hatte. Ey, riecht mich richtig auf, was eine Frechheit.
Ja, Mann, ey, scheiß Fleurop.
Und du machst, und die, ich meine, so Blumen sind ja auch nicht billig, aber du machst dir halt auch, machst dir die Mühe und so. Ich habe mich richtig geärgert und mir tat das richtig leid für meine Mutter. So. Junge, leg doch nicht mit meiner Mama an.
Sag mal, phonetisch ist Fleurop eigentlich eine Mischung aus dem Wort, englischen Wort Flower für Blume und Europe?
Ja.
Wirklich?
Hm, ich denke schon.
Ach du Scheiße, ist das schlecht.
Ey, besser als Blume 2000.
Nee, nein, ich finde Blume 2000 da besser. Ich gebe es ehrlich zu.
Ehrlich?
Blume 2000 finde ich besser als Fleurop.
Aber Blume 2000 ist auf demselben Level wie diese sketchy Werbespots mit bet123.de.
Und das bringt mich zu einem super Thema, das ich noch ansprechen wollte, ist... Kennst du eigentlich, wie diese Matratzen- und Kissenhersteller, wie die so heißen?
Mm-mm.
Da muss ich mich heute... Ich habe heute ein Kissen gekauft, deswegen konnte ich es... Die haben ja so absurde Namen. Und zwar gibt's da Schlaraffia und Traumina. Weißt du, da ist so eine erwachsene Person, ja. Diese dachte... Ich nenne mein Kissenunternehmen Traumina.
Guck mal, das ist doch das, was beim Bäcker noch zum Teil so gebäckt, was auch so beknackte Namen hat. Also von Bäcker Eifler, die Tante Anna Brot verkaufen oder so, ja, Eiterbrillen oder so ein Scheiß.
Ja, aber nee, aber sorry, das sind ja noch einzelne Produkte, da kann man ja drüber leben, aber die Firma heißt Traumina oder Schlaraffia.
Das ist ein bisschen cute.
Überleg mal, die sitzen da so. Ich habe mir so vorgestellt, wie das bei Traumina ist, wie so in jedem gefühlten deutschen GmbH. Ja, so sechs weiße Männer als Gesellschaftsführer, alle über 60 oder über 55. Die so sitzen so, ja, also die Traumina-Quartalsberichte sind nicht so gut. Haben die eine Kinderrutsche noch als nächstes?
Wirklich, das sind erwachsene Menschen, die gezwungen sind, so dumme Namen zu nehmen. Und ja gut, aber wie sage ich das jetzt uncharmant? Ich finde, das krasse Gegenteil davon sind so Sextoy-Hersteller. Weil die sind entweder sehr verschleiert oder sehr direkt. Also du hast halt Eis.de, wo die Firma wirklich Eis.de heißt, wo du nicht direkt weißt, was sie herstellen. Und dann hast du auf dem anderen Ende von dem Spektrum Dildo King. Und genau, wo du nicht den Namen liest und dir denkst, was die wo herstellen. Okay, sorry.
Ich wollte noch irgendwas dazu eigentlich sagen. Wann hatten wir es denn? Von Schlaraffia und so Kissen. Ja, ey, mir fällt es nicht mehr ein.
Entschuldigung, ich habe dich auch unterbrochen.
Mir fällt es auch nicht mehr ein, einfach. Was wollte ich denn dazu noch sagen? Ich wollte noch irgendwas zu so Traumina und so sagen. Also, dass die Namen lustig sind. Ja, ich komme nicht mehr drauf. Themawechsel. Wie stehst du eigentlich zu dem Wort Manufaktur? Was löst es bei dir aus, wenn du es hörst? So, sagen wir Kissenmanufaktur.
Ich denke dann an so... ich denke direkt an so Hipster, weil eigentlich ist Manufaktur ja, würde ich mit Handarbeit und Handwerk und Qualität verbinden, aber gerade so im Berliner Raum ist Manufaktur ja mittlerweile jeder Idiot, der einen Siebträger bedienen kann, hat jetzt eine Kaffeemanufaktur.
Ja, ich muss sagen, Manufaktur klingt für mich so wie so ein, wenn du so ein Mittelstandsunternehmen hast und du hast aber so kolonialisiert. So wirklich wahr. Also, du bist so die Teemanufaktur, ja. Oder so, du bist so die Kissenmanufaktur, klingt für mich so, als du hast so einfach so Förderbänder. Da stehen so Leute, die machen das so von Hand, aber es ist halt förderbandmäßig, ja. Die machen da so die Sachen zusammen.
Nee, bei Manufaktur denke ich wirklich, also Teemanufaktur ist dann für mich sowas wie so Ronnefeld von der Ästhetik, dieser Kaffee, dieser Teeladen, ja, wo die so mit Handschuhen so Förmchen und so den Tee da reinmachen. Ich denke da an kleiner Laden und Handführen. Das ist das, was es mal bedeutet hat, aber heute ist es hauptsächlich auch so ein stinkender Hipsterladen wahrscheinlich.
Nee, bei mir erweckt es das genaue Gegenteil. Für mich sind Manufakturen so Unternehmen, die so angefangen haben, oder mittlerweile, guck mal, Ronnefeld gibt es doch überall. Ronnefeld für mich genau das Beispiel. So, safe, wenn du in England denkst, gibt es auch Ronnefeld. Bestimmt.
Ja, dabei ist Manufaktur ja einfach, also im Englischen ist Manufacturer ja einfach nur der Hersteller. Aber es klingt so ein bisschen nach Familienbetrieb. Vielleicht auch Fließband, aber nur, wir sind so ein krass. Jeder kennt ja jeden. Also zumindest ist das die Assoziation, die ich damit habe.
Ja, bei mir wirkt es genau im Gegenteil. Nimmt doch mal Bezug, schreibt uns doch mal eine Mail bei dem Begriff Manufaktur. Denkt ihr, das ist so ein klein ausgebuffter Betrieb, ja, der so gerade den Sprung gemacht hat, der vielleicht noch alles so von Hand macht, aber schon so echt größer ist? Oder denkt ihr noch an so ein kleines, süßes Lädchen, die noch die Töpfe selber herstellen?
Ja, ich würde ja auch unterscheiden zwischen früher, was Manufaktur war, und heute. Heute ist auch
aber,
so...
Aber heute.
Du hast heute also, auch so... Ja, aber was ist denn eine wirkliche Manufaktur? Da würde ich für meine Antwort bleiben. Aber du hast ja auch heute irgendwelche Hipster, die sich so schwarze Latexhandschuhe kaufen, Burgerladen aufmachen und den Hamburger Manufaktur nennen.
Okay, wir machen das mal einfacher. Bei der Traumina Kissenmanufaktur. Mhm. Was stellt ihr euch darunter vor? So.
Ja, da würde ich auch an was Handgeklöppeltes denken. Okay, fair.
Haben wir das.
Wo wir gerade von Namen reden.
Ja.
Ich habe mich letztens an irgendeinen Trend zurückerinnert. Und es ging um Tattoos. Ich bin ja auch jemand, der tätowiert ist. Mhm. Dürfte aufgefallen sein.
Ja.
Und ich überlege, ob ich mir noch ein Tattoo stechen lasse.
Ah ja.
Aber es gibt so Tattoos, die ich sehe, und du denkst so, nee. Einfach, es gibt so No-Gos. Also, ich finde, du kannst dir stechen lassen, was du willst, aber es gibt Sachen, wo ich sagen würde, würde ich mir nie stechen lassen. Mhm. Und ich würde gerne wissen, wie du dazu stehst.
Ja.
Also generell zu Tattoos und zum Thema Namenstattoos.
Du nimmst mir einfach die Sachen schon aus dem Mund. Das ist echt unfair. Du musst mal bitte mal die Fragen allgemeiner formulieren. Ich wollte genau das gerade sagen. Das Schlechteste, was du machen kannst, sind Namenstattoos mit Abstand.
Wieso, ich liebe meine Freundin, ich kann mir doch ein Tattoo von meiner Freundin stechen.
Es ist das Schlechteste, was man sich jemals einfallen lassen
nie
kann.
Machen, ey, find ich so blöd.
Das so, generell zu Tattoos, du, wer das machen will, will das machen. Ich habe noch nichts gefunden, was ich mir auf meinen Körper ein Leben lang tätowieren lassen möchte. Ich glaube generell, dass diese gesamte Idee, etwas ein Leben lang zu machen, unterschätzt total, wie lang Leben sind. Und deswegen, das ist nichts für mich.
Ich verstehe den Punkt voll. Ich bin an einem Punkt, wo ich, also ich habe zwei Tattoos. Und das eine vergesse ich immer, weil ich es nicht sehe, weil es hinter meinem Ohr ist.
Ja.
Aber das, was ich sehe, hat ja auch eine Geschichte durch. Also ist ja, ne, ist ja, hat ja auch was mit meinem, einem Teil von meinem Leben zu tun. Und vielleicht bin ich nicht mehr in der Phase, wo ich allen erzähle, dass ich ein Hufflepuff bin. Oder dass ich so ein hardcore Harry Potter Fan bin. Aber es ist ja ein Teil, der mich geprägt hat. Und ich glaube auch, du kommst irgendwann an einen Punkt, wo du denkst, bei Tattoos, wenn du viele hast, so, das ist vielleicht nicht mehr aktuell in meinem Leben, aber das ist immer noch was, was ich, was mich an irgendwas erinnert. Namenstattoos wiederum finde ich ein bisschen schwierig, weil die so, ach, keine Ahnung, du stehst, ich weiß nicht, weil ich immer denke, so, das ist ja was ist, wenn du dich doch mal trennst? Also, Liebe kann ja groß sein, aber wenn du dich doch mal von irgendwem trennst, dann, selbst so Familientattoos, viele haben ja Familiennamen tätowiert, ich denke, und dann kommt irgendwann raus, keine Ahnung, dass die im Internet mit Kindern gehandelt haben und dann hast du immer diese beschissene Erinnerung auf den Arm. Ich weiß nicht, da wäre ich auch vorsichtig. Und ich finde auch, man sollte sich, wenn man sich tätowieren lässt, liebe Kinder, Gedanken machen, was man sich stechen lassen will. Und ich finde auch die Regel, dass man sich erst ab 18 tätowieren lassen darf, gut. Weil wenn ich überlege, was ich mit 15, 16 für einen Scheiß tätowiere, Junge! Also, weißt du, ich wollte mit 15, 16 Tattoos und ich wollte ein Piercing. Und ich hatte eine ältere Cousine und meine Mutter hat sich wirklich in den Mund fusselig geredet, bis meine Cousine meinte, sie hätte ein gutes Verhältnis, die auch meinte so, pass auf, macht schon Sinn, dass du 18 sein musst, und ich verstehe deine Mutter, wenn sie sagt, du musst damit warten. Und dann wurde ich 18 und merkte, was, und so Snakebites, also zwei Unterlippen Tattoos und Augenbrauen-Piercing, ist nicht geil, wenn ich älter werde? Obwohl ich gleichzeitig einwerfen muss, dass ich zwei Wochen nach meinem 18 mit meiner Tante zum Piercer gefahren bin, die Schwester von meiner Mama, und hat mir den hier stechen lassen, den sieht man noch. Und das war der einzige, der geheilt ist hier in meinem Leben. Oh, finde ich gut, ist eine gute Erinnerung, aber es ist so, ich bin froh, dass ich mich nie hab im Gesicht piercen oder tätowieren lassen. Weil du auch mit 15 bist so dumm und du, genau das, was du gesagt hast, du kannst dich einschätzen, so, du denkst, wieder, glaube ich, ich finde es mein Leben lang geil, Tokyo Hotels zeichnen im Gesicht tätowiert zu haben. Nein.
Okay, warte, aber dann sollte ich das vielleicht noch ein bisschen ausführen. Ich fühle mich auch jetzt mit 27 nicht in der Lage, etwas mir zu überlegen, was mich für mein Leben lang begleitet. Weißt du, wie ich meine? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und deswegen, ach, ich weiß nicht, aber vielleicht bin ich da auch nicht so der Typ für. Also wer mich kennt, weiß auch, ich habe hier irgendwo Bilder von irgendwie Freunden hängen oder sowas oder von Erlebnissen oder so, weil ich einfach nicht so der Erlebnistyp bin. So, ich gucke das gerne an und erzähle dann irgendwie eine Geschichte dazu. Und dann hört es aber bei mir auch wieder auf. Ja. Ich bin da nicht so diese Person, die dann sagt so, ja, damals, und da waren wir, guck mal, wie jung wir da noch aussehen auf diesem Bild. Also, das ist mir einfach total egal.
Ich bin mir gerade richtig outgecallt. Meine Wohnung ist ja immer zugekleistert mit irgendwelchen Bildern.
Ja, aber das ist das, was ich sage. Da sind wir halt total verschieden. Ja.
Weil ich immer, ich habe das auch, wenn ich alte Bilder sehe, denke ich mir so, ich habe noch ein Bild vom 80. von meinem Opa. Letztens hat meine Mama ein Bild geschickt, wo mein Opa auf so einem Moped sitzt oder so einem E-Fahrradroller-Kombi-Ding. Und dann weiß ich, ich werde dann auch bei sowas sentimental und denke dann über Sachen nach. Und das ist genau das, guck mal, wie wir da aussehen oder so. Das habe ich. Ich habe noch Bilder, wo wir 13 sind, meine Freunde von zu Hause und ich. Und ich finde, das macht was mit mir. Oder ich komme dann in so eine Emotion. Aber ich verstehe auch, wenn man das nicht hat, dass einem so Bilder dann nicht so viel bedeuten.
Ja, also ich finde es halt so wirklich so 3 Sekunden witzig und dann hört es auch wieder aufgehört. Und dann habe ich das komplett wieder verdrängt.
Ja, ist bei mir so mittelmäßig. Es gibt auch Leute, die schlimmer sind als ich. So, guck mal, das ist der Umzug 1980. Ich denke, das ist mir gerade egal, wo du umgezogen bist. Aber wenn du so, ich weiß nicht.
Ich habe es auch schon mal im Podcast gesagt, aber mir geht es auch so bei Urlaubsbildern so. Wenn andere Leute so Urlaubsbilder zeigen und das ist wirklich der 20. Strand, die nächste Burg oder Kathedrale, die gerade besichtigt haben, das interessiert mich so null. Genauso wie er fotografiert das Essen übrigens, finde ich genauso doof.
Ja, da kriege ich mal Hunger, das ist auch nicht gut. Aber bist du jemand, der, wenn er im Urlaub ist, denn diese Sachen besucht? Also wenn wir jetzt zum Beispiel, wir fahren jetzt zusammen in die Toskana Ende des Monats und du bist jemand, der dann auch so, wir gucken uns diese riesen Kathedrale in Florenz an, wir gucken uns Museen an, wir gucken uns Kultur an, oder bist du so, lass mich in Ruhe, ich will am Strand?
Schwierige Frage, kommt ein bisschen drauf an. Also ich mache generell sehr selten Urlaub im Ausland, so. Also wenn man sich mal so überlegt, wo man so richtig Urlaub macht, auch in den Jahren vor Corona schon nicht. Was ich immer mache, ist, ich fliege irgendwie nach Barcelona, besuche da Freunde und so, aber das ist halt nicht wie Urlaub, so in dem Sinne, sondern hier mit denen was machen und da, ganz ehrlich, Fun Fact, ich habe irgendwie, weiß nicht, 2 Monate, 3 Monate oder so in Barcelona gelebt, ich habe immer noch nicht gesagt, gerade Familie von innen gesehen, ist wie es ist, ich habe dafür viel Spaß gehabt sonst in Barcelona, man muss da nicht irgendwelche unfertigen Kathedralen sich anschauen. Deswegen ist es schwierig, ich würde aber tendenziell sagen, dass ich das nicht mache.
Ja.
Ja, also ich gucke, also natürlich, ja, das ist jetzt immer, aber wenn wir das absurd Beispiel hätten, natürlich würde ich mir, wenn ich jetzt nach Paris gehe, würde ich mir den Eiffelturm mal anschauen. Also ich war noch nie in Paris und einmal würde ich mir ihn anschauen. Würde ich mit dem Aufzug hochfahren? Wahrscheinlich nicht.
Würde mich nicht interessieren.
Unabhängig davon, ne? Würde ich mit dem Aufzug hochfahren? Wahrscheinlich nicht. Und es wäre auch für mich wäre so ein Ding, so Eiffelturm, ja, mal gesehen. Und dann ist auch wieder gut. Ich würde mich viel lieber in so einem Café sitzen, so eine Tat essen.
Ich wollte es gerade sagen, ich bin ja auch, ich habe schon mehrfach von meinen westfälischen Genen erzählt, aber ich habe dann auch, wenn ich an Paris denke, wir waren ja mal eine Woche oder ein paar Tage in Paris mit Freunden.
Ja.
Ich denke an die richtig, richtig guten Croissants und die Pain au Chocolat zum Frühstück, die wir aus der Bäckerei hatten. Und ich meine, wir waren auch im Eiffelturm und sind dann aber über die Seine drüber und haben uns den einfach von weitem angeguckt, wie der in der Nacht glitzert und leuchtet. Das fand ich cool. Und wir waren vor dem Brand, war das im Notre Dame. Und ich fand die Atmosphäre irgendwie beeindruckend. Ich bin auch jemand, den du, ne, mein altes Agnostikerherz, aber ich mit so Kirchen und so einer Atmo kriegst du mich. Und sowas, ich habe dann so Erinnerungen da dran und ich habe so Rituale, die ich auf Reisen mache. Aber es ist eigentlich so, dass ich da sitze und denke, ich muss jetzt hier Power Urlaub machen. Meine Freundin ist da anders, meine Freundin ist so ein Kampftourist. Wirklich, jedes Museum, jede Kathedrale, alles. Ich bin ja so der Atmosphäre aussagen. Ich mache auch in jeder Kirche bis heute eine Kerze an.
Ja.
Aber habe ich den in Dänemark auch gemacht, aber es ist jetzt so, dass ich nicht alles sehen muss. Und manchmal sind diese Touristen-Sites auch völlig underwhelming und nicht so beeindruckend, wie man denkt. Also Notre Dame hat mich jetzt ziemlich gekriegt mit dieser Atmo, aber es gibt in Kopenhagen diesen Nyhavn, also diesen großen Hafen mit den bunten Häusern, den man in jedem Touristenführer sieht.
Mhm.
Der ist relativ pisselig und unbeeindruckend. Aber der Fisch ist gut und das Essen ist richtig geil. Also wenn du mich an der Reise fragst, ist meine Antwort immer, ja, Essen ist gut. Oder Essen ist scheiße.
Ja. Jetzt vielleicht noch, um das Ganze zu Ende zu führen, wie sich dann äußern würde. Was mega häufig ist, wenn ich wegfahre, habe ich auch Leute, die ich kenne. Also wir hatten jetzt das Paris-Beispiel, da würde ich jetzt einfach den Vincent aus meinem Team fragen, ja, mit dem ich tagtäglich zusammenarbeite, so ob wir mal was machen wollen und so Sachen oder wo man hingehen würde, so in diese Richtung. Und so würde ich eher Urlaub machen. Ich muss aber auch gestehen, ich finde auch diesen Erholungsurlaub ganz entspannt. Dieses, wo man fährt irgendwo hin, kann auch hier Schwarzwald sein oder so. Ja, wirklich, ich muss da nicht ultra weit weg. Das Einzige ist, wo ich weiter weg wären würde, wäre Meer zum Beispiel, das wäre aber auch so, um ans Meer zu kommen. Ja, und ich rede nicht von Nordsee. Übrigens, so ein Ding muss ich an eine Stelle mal einwerfen. Irgendwie sind so Nordsee und Ostsee nicht Meer für mich. Ja, weil da ist immer so kalt und windig.
Das ist gar nicht wahr.
Und dann ist so fettes Watt da, ja, also zumindest in der Nordsee.
Aber also Meer ist ja auch geil. Also ich war ja, war das Mai oder irgendwie auch im Mai, als ich Abi gemacht habe, das ist auch schon 10 Jahre her fast, waren wir auf Norderney mit Freunden. Und das war ziemlich geil, obwohl es nicht so warm war.
Nee, ich verstehe, dass das ja auch schön da sein kann, dass es Leuten gefällt. Nur wenn so Meer, denke ich so an Mittelmeer oder ich denke so an Kalifornien, so das Meer für mich.
Wenn du eine Woche in Urlaub fährst,
ja.
Wann fängst du an, dir Gedanken darüber zu machen, was du alle mitnehmen musst?
Boah, ich mache mir da keine speziellen Gedanken, ehrlich gesagt, zu. Also ich packe meinen Koffer irgendwann und ich fange meistens schon Tacken vorher an, damit ich an alles denke, so in die Richtung. Aber ich mache mir da nicht so viel Gedanken. Also ich gucke einmal in den Wetterbericht, so damit ich ungefähr weiß, was ich mitnehmen muss.
Ja.
Und das war's. Aber ich habe auch immer genug Platz in meinem Koffer.
Ich wurde ja gestern mal ausgelacht, weil ich meiner Freundin gesagt habe, ja, ich habe ja Ostern leicht gepackt. Und sie meinte, Ich hatte nur so eine kleine Reisetasche mit und sie meinte, das war leicht gepackt für 4 Tage, wo ich denke, okay, wir haben ja verschiedene Vorstellungen davon, was wir machen. Mhm. Aber das ist meine Packliste für unseren Italienurlaub.
Ich blätter gerade in meinem... Du hast jetzt schon begonnen, eine Liste zu machen für einen Urlaub in 2 Wochen?
Ich habe noch nicht gepackt, aber ich habe eine Liste gemacht, allein damit ich so Sachen habe wie, brauche ich noch einen neuen Bikini für den Sommer? Und ich war im DM die Tage und habe schon da gedacht, guck mal, hier, Miss bleiche Haut, wir gehen erstmal Sonnencreme 6000 kaufen.
Hm.
Und so Kleinigkeiten, so Fragen stelle ich mir schon. Aber ich glaube, ich werde auch nicht jetzt 2 Wochen vorher anfangen zu packen, aber immerhin so, also wir fahren am 21., das ist in 2 Wochen heute.
Ja, das Einzige, um das mal zu sagen, aber du hast jetzt ja gefragt, generell im Urlaub, es kann halt manchmal, kommt es bei mir vor, dass es notgedrungen ein bisschen Planung erfordert. Deswegen habe ich ja schon das ein oder andere Mal hier so rausgesucht, was aber daran liegt, dass ich die Woche, bevor wir losfahren, in Valencia bin. Und dann ist es so, ich lande freitags abends, / nachts, bin ich dann wieder zu Hause. Und wir fahren Samstagmorgens wieder los. Da ist keine Zeit mehr, um noch irgendwas anderes zu organisieren. Da muss schon alles tipptopp fertig sein. Und ja, da habe ich nur noch nächste Woche, um das fertig zu machen, alles. Aber grundsätzlich, ganz ehrlich, ich muss auch gestehen, bei mir ist das irgendwie so, ich packe da halt so meine 7 Sachen zusammen, wenn man so sprichwörtlich so schön sagt. Und dann war's das. Ja. Ich hatte das Einzige, was ich mal kaufen musste, war eine Badehose, habe ich heute gemacht. So, das war's. Sonnencreme habe ich sowieso noch.
Fair. Ich bin dann jemand, der so kleinen Scheiß schnell mal vergisst, deswegen habe ich auch so Sachen aufgeschrieben. Oder so Sachen, weißt du, so Sportsachen, weil wir halt Sport machen wollten in Italien. Spiele, weil wir irgendwie abends nochmal Gesellschaftsspiele, wir sind ja auch 10 Leute oder so. So Kleinigkeiten, die ich sonst immer vergessen würde, die schreibe ich mir auf. Und ich warne dich hier schon mal vor, nächste Woche mal anfragen, wer alles Bock hat, nach Florenz reinzufahren, weil das auch ein bisschen Orga erforderlich ist. Oder so ein bisschen Absprachen wert, worauf Bock.
Ach, da bin ich so, da bin ich immer so richtig entspannt. So, weiß auch nicht. Also da bin ich, das sind so Sachen, die organisiere ich dann auch gerne im Urlaub erst, weil ich da so die nötige Entspannung für habe. Ich finde immer, die Phase direkt vorm Urlaub ist nochmal so ein kleiner Stresshügel. Ja, wenn man nochmal so alles fertig machen muss und man muss das planen und es muss irgendwie passen alles. Und dann irgendwie im Urlaub bin ich dann erst so nach so 1-2 Tagen richtig entspannt und dann kann ich auch einen super Trip nach Florenz planen.
Fair, wenn wir nur so 4 Leute wären oder wo ich weiß, dass die Planung verstehen, würde ich das machen. Aber bei uns im Freundeskreis, und ich habe die alle richtig lieb, aber wir einigen uns selten auf Dinge und es ist manchmal so, du schlägst was vor und dann kommt tagelang nichts. Das hast du jetzt beim DSA auch gesehen, wo ich dann denke, vielleicht ist das auch ein Toxic Trait von mir, aber ich denke, komm, wir schlagen jetzt mal was vor, weil dann können die entweder sagen, ich habe auch Bock, oder einen Gegenvorschlag machen, aber dann haben wir zumindest mal darüber nachgedacht.
Okay. Da kommt jetzt einfach mein Zynismus ins Spiel bei solchen Themen generell, weil da habe ich mittlerweile einen sehr eigenwilligen Ansatz zu, weil ich habe genau dieses Problem, zum Beispiel mit Freunden bei mir zu Hause, also aus meiner Heimat, da ist auch so, da kann man sich auf nichts einigen. Und das ist für mich immer total problematisch und unangenehm, weil ich lebe halt da nicht mehr vor Ort. Ja, ich kann nicht spontan freitagsabends um 18 Uhr sagen, als gehen wir um 20 Uhr weg in Aschaffenburg. Es geht nicht, sondern ich muss dafür herfahren mit dem Zug und alles. Und das fordert halt ein bisschen Planung. So. Und am Anfang habe ich denen auch noch auf die Finger geklopft bis zum Umfallen, in diesen Gruppen geschrieben, Reminder geschickt und alles Mögliche. Das habe ich lange aufgegeben jetzt. Und der simpelste Weg ist einfach, finde aus dieser Gruppe so ein paar Leute, mit denen du was organisieren willst, damit ihr dann selbstständig seid, das zu machen, was ihr machen wollt. Und der Rest kann entweder mitkommen oder kann nicht mitkommen. Oder ist dir das einfach egal, der Rest?
Das ist tatsächlich meine Strategie.
Ach so.
Weil ich ja ein paar Freunde von uns öfter mal sehe. Ich sehe dich jetzt gerade und ich sehe auch so, keine Ahnung, 2 andere Freunde beim Training 2-mal die Woche, wo ich dann nochmal so Ideen reinwerfen kann. Weißt du, wo ich dann auch höre, ja, wir haben auch Bock. Wo ich denke, gut, dann habe ich da schon mal jemanden, wo ich mir nicht den Mund vorsichtig diskutieren muss.
Ja, okay.
Das ist eine sehr gute Strategie, Simon.
Also es ist das Einzige, wie das funktioniert. Weil man muss, glaube ich, und das ist so eine Lebensweisheit, die ich nur zum Abschied des Podcasts einfach mal sage, irgendwann kommt der Moment, in dem du lernst, dass Menschen total verschieden sind und dass es halt auch Menschen gibt, für die das absolut okay ist, nichts zu machen. Also ne, die Flexibilität zu entscheiden, mache ich etwas oder mache ich nichts, ist für die mehr wert als der potenzielle Worst Case, nämlich es kommt nichts zustande.
Mhm.
Und damit muss man leben. Ich sag dazu immer, ich glaube, wir werden mal, man sieht sich ja immer in 10 und in 20 Jahren nochmal, ich glaube, dass du dir damit so selber ins Knie schießt mit so einer Einstellung, ja, weil dann kommt einfach nie was zustande.
Ja.
Wenn für dich nichts tun immer eine Option ist, dann kommt auch nichts zustande. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Wichtig ist, wie man da selber damit umgeht. Da habe ich jetzt dazu eigentlich alles gesagt. Ja, von meiner Seite können wir eigentlich Deckel drauf machen.
Sehe ich auch so. Wir haben heute noch was vor, wir gehen gleich essen und dann geht es zu einer Trinkhallentour, also Kiosk-Tour für die Ruhrpottler hier von den Zuhörern und in den Westfalen. Ich liebe Grüße für die Mütter, die zuhören, einen wunderschönen Muttertag und dann euch noch ein entspanntes Wochenende.
Macht's gut.
Bye, bye.
Ciao.